Leise, kaum hörbar schleichen sie durch das Unterholz, ideal angepasst an ihre Umgebung. Das braune, graue Fell fällt hier kaum auf. Zwei Stück sind es, ein Paar, die hier durch die Gegend streifen. Ihr Revier erkunden sie nach Futter, also nach Rothirschen, Rehen, Wildschweinen oder auch so kleinen Sachen wie Vögel oder Feldhasen. Dabei kommen ihm eher junges, unerfahrenes oder schwaches und altes Wild zwischen die Zähne. Oft kann das aber auch mal etwas dauern und so durchstreifen sie ihr Revier auf der Suche nach Beute. Und das auch in Bayern. Die Wölfe haben hier eine Heimat gefunden. Doch ganz so idyllisch haben sie es in Bayern nicht ganz.
Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.
Um die Situation des Wolfes in Deutschland, aber vor allem auch in Bayern, geht auch diese Folge der Fußnoten. Und dieses Mal mit mir, Maximilian Sacher. Immer öfter ist der Wolf in den vergangenen Jahren in der öffentlichen Diskussion gestanden. Hat die Schlagzeilen der großen deutschen Tageszeitungen bestimmt, war Thema von Dokumentationen und auch Talkshows.
Genanalyse. Lausitzwölfe sind echte Wölfe.
Artenschutz. Wolf hat Dutzende Schafe in Hessen gerissen.
Wiederansiedlung. Wie der Wolf durch Deutschland streift.
Sachsen. Wölfe reißen 19 Schafe auf gesicherter Weide.
Wölfe in Deutschland. Wolfsattacke beunruhigt Dorf in Niedersachsen.
Wolfsriss nahe Wohnhaus. Schafhalter schlagen Alarm.
Deutschlandweit ist der Wolf Thema. In der Politik, bei den NaturschützerInnen, LandwirtInnen, JägerInnen, aber auch in der breiten Öffentlichkeit. Und gerade gut kommt er da auch oft nicht weg. Insgesamt sprechen wir mittlerweile von 184 Rudeln, heißt mit Welpen, 74 Paaren, 22 territoriale Einzeltiere. Die meisten ihrer Territorien sind in Brandenburg, dort gibt es 62 Stück, danach folgt Niedersachsen und Sachsen. Insgesamt sind es 286 Territorien in ganz Deutschland. Die Ergebnisse stammen von der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf, kurz DBBW, die alljährlich die Wolfszahlen und ihre Entwicklung in den Ländern bundesweit zusammenfasst. Sie betreffen nur das Monitoring-Jahr 2022-23. Nachdem das aber auch noch läuft, sind das übrigens erstmal vorläufige und damit nicht vollständige Zahlen. Schon jetzt kann man aber sehen, die Wolfspopulation wächst. Aber nicht nur in Deutschland. Es ist eine Entwicklung, die man mit einem größeren Zusammenhang sehen muss. Wie Ilse Storch erklärt, Professorin für Wildtierökologie und Management an der Universität in Freiburg.
Das ist im Moment relativ ungebremst. Und das hängt einfach damit zusammen, dass noch sehr, sehr viel Platz für Wölfe in Mitteleuropa ist, der noch nicht besetzt ist. Das heißt, es gibt keine ökologischen Bremsen oder wenige, die die abwandernden Jungtiere daran hindern, ein eigenes Territorium zu finden. Das sieht man ja auch, wenn man diese Ausbreitungsdynamik mal auf der Karte anschaut. Da kommen halt immer mehr, das breitet sich so aus und immer an den Rändern kommen neue Rudel dazu. Und dazu haben wir immer einzelne, und das sind die, die dann auch in Bayern gelegentlich auftauchen, diese abwandernden Jungwölfe, die halt dann auch sehr weite Strecken laufen, um zu gucken, ob sie denn irgendwo was Passendes finden.
An der Entwicklung in Norddeutschland, wo sich der Wolf bereits von Nordwesten her, heißt von der Lausitz, Brandenburg, Sachsen bis rauf nach Niedersachsen schon sehr flächig ausgebreitet und angesiedelt hat, sieht man aber auch.
Da werden es nicht mehr Meerwölfe, sondern die Meerwölfe, die geboren werden, die wandern anderswohin ab. Und das heißt jetzt aber auch, dieses ungebremste Wachstum wird langsamer werden. Einfach weil einfach die Ressourcen, also die Nahrungsbasis, sagen wir mal, die für Wölfe zur Verfügung steht, halt irgendwann erschöpft ist, beziehungsweise der Platz, der für Rudel verfügbar ist, irgendwann besetzt ist.
Anfang des 20. Jahrhunderts war das undenkbar, dass der Wolf sich so stark ausbreiten würde. Damals war der Wolf in Deutschland nämlich ausgerottet. Der Tiger von Saarbrot, wie das Tier genannt wurde, war der letzte Wolf. Es handelte sich dabei um ein sehr großes Weibchen, das als Einzelgängerin in der Lausitz lebte und über Jahre hinweg gejagt wurde. Seinen Spitznamen bekam die Wölfin übrigens von dem Ort, bei dem die das erste Mal gesichtet wurde. Saarbrot. Damals hielten die Leute das Tier anfangs für ein Zirkustier, das ausgebrochen ist. Erst Ende der 90er Jahre kam der Wolf dann wieder, auch wenn der schon in der DDR und BRD der ein oder andere Wolf durchs Gebiet strich, wurden sie immer relativ schnell abgeschossen. Erst seit der Wiedervereinigung steht der Wolf in ganz Deutschland unter seinem gesetzlichen Schutz. Damit setzt Deutschland auch internationale und europäische Verpflichtungen um, denn sowohl die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie als auch die sogenannte Berner Konvention stellen den Wolf europaweit unter strengen Schutz. Der Wolf breitet sich wieder mehr aus. Das Jahr 2000 wird dabei übrigens als das Jahr der Rückkehr des Wolfes bezeichnet. Ein Wolfspaar hatte damals erstmals wieder Welpen. Mit diesen Welpen entstand das erste Wolfsrudel in Deutschland, freier Wildbahn seit der Ausrottung. In Bayern soll jetzt aber Schluss sein mit den Wölfen. Zumindest findet Ministerpräsident Söder bei seinem Ortstermin auf einer Oberautor vor allem im Frühjahr diesen Jahres sehr deutliche Worte für den Wolf.
Der Wolf gehört hier nicht her, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der gehört hier einfach nicht her. Der Haltungsstatus des Wolfs ist mittlerweile so gut, dass wir übrigens nicht nur bei uns, sondern anderswo mit erheblichen Rudelbildungen rechnen müssen. Wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann haben wir die Entwicklung, dass wir in den nächsten Jahren keine Möglichkeit mehr haben, sinnvoll einzugreifen. Und deswegen ist zunächst mal klar, dieser Erhaltungsstatus des Wolfs, der mal beschlossen wurde, der passt nicht mehr. Drum muss in Brüssel und in Berlin endlich umgedacht werden, die Rechtslage erleichtert werden, da muss endlich was verändert werden, denn es steht eindeutig fest, wir haben so viele Wölfe, dass dieser hohe Schutzstatus einfach nicht mehr gerechtfertigt ist.
Wobei Bayern mit nur 6 Territorien im Vergleich zu den anderen Bundesländern einen sehr geringen Teil an der Wolfspopulation aufweist. Trotzdem, kurz zuvor hatte er und das bayerische Kabinett die bayerische Wolfsverordnung verabschiedet. Das heißt nicht, dass die Tiere nicht auch schon in den Jahren zuvor erschossen wurden. Man spricht dabei auch von entnommen wurden. Voraussetzung war dafür bisher unter anderem, dass das Tier keine Scheu vor dem Menschen gezeigt hat und oder mehrmals Herdenschutzmaßnahmen überwunden hat. Bisher hatte die Abschussgenehmigung für solche Tiere die höhere Naturschutzbehörde erteilt, also die Bezirksregierung. Mit der Bayerischen Wolfsordnung soll der Abschuss vermeintlicher Problemwölfe jetzt aber schneller und einfacher gehen.
Ein Riss reicht.
Dann heißt es nach Söder Abschuss. Dringend notwendig war diese Verordnung, wenn es nach dem Bauernverband geht. Immer wieder betonte er zuvor, dass eine Lösung in der Wolfsproblematik überfällig wäre. Dass Handlungsbedarf bestehe. In einer Videoreihe des Bauernverbandes teilten einige besorgte BäuerInnen und darüber hinaus auch unter dem Hashtag Weidetiere oder Wolf auf Social Media ihre Sorgen wegen der Ausbreitung des Raubtieres mit. Darunter auch Sebastian Queck, Barbara Leitner und Sebastian Mayer.
Betreiber aktiv Weidetierhaltung. Weidetierhaltung ist Artenvielfaltsicherung, Kulturlandschaften erhalten. Ja, das sind alles wichtige Bestandteile, die unsere Natur braucht. Jeder möchte Landschaftspflege, jeder möchte Weidetierhaltung, jeder möchte die Tiere draußen sehen, aber dann sollte man auch dafür was tun. Wir haben ein ernsthaftes Problem mittlerweile mit dem Wolf. Ich selbst starte in wenigen Tagen in die Weidesaison und ich habe absolut kein gutes Gefühl dabei, obwohl ich Elektrogeräte habe, obwohl ich Zäune besitze und die auch schon seit Jahren im Einsatz habe, mache ich mir ernsthafte Gedanken. Ich komme auch aus der Region Grafenwöhr, aus der Nähe des Truppenübungsplatzes, wo eben schon in letzter Zeit öfters Übergriffe auf Schafherden passierten. Und ich muss einfach sagen, ich habe echt Angst davor. Mir ist sehr mulmig und ich wünsche jedem Schafhalter, jedem Züchter wirklich ganz viel Glück, dass ihm nichts passiert. Und bitte, es muss was gemacht werden, es muss reagiert werden, weil wenn es so weitergeht, ja, dann werden wir bald keine Weidetierhaltung mehr haben.
Unsere Viecher kommen seit Jahrhunderten auf die Wahr. Aber wenn der Wolf kommt, dann geht es nicht mehr. Ich möchte nicht, dass wir Nacht für Nacht Angst haben müssen, dass der Wolf kommt und unsere Kälber und Kühe frisst. Kälber und Kühe sind auch tierschutzbedürftig.
Wir sollen aufstallen, unsere Tiere nachts einsperren. Ist das wirklich der Sinn? Diese Frage stelle ich mir und ich gebe sie weiter an andere, diese Frage vielleicht auch mal stellen sollten.
Und in einer Mitteilung des Bauernverbandes, kurz BBV, heißt es von ihrem Umweltpräsidenten Stefan Köhler:
Der Wolf stellt eine riesige Gefahr für Weidetiere dar. Ein Nebeneinander von Weidehaltung und Wolfsrudeln ist nicht möglich. Da können die Zäune noch so gut bzw. hoch sein. Bei einer Verdopplung der Wolfspopulation alle 3 Jahre fordern wir eine Obergrenze an Wölfen und eine Regulationsmöglichkeit des Wolfsbestandes mit einer praktikablen Möglichkeit der Entnahme von Problemwölfen. Der Erhalt einer gesellschaftlich gewollten, tiergerechten Haltungsform und die traditionelle Kulturlandschaft in Bayern stehen auf dem Spiel. Und damit letztendlich auch der Naturschutz selbst.
Also einfach den Wolf wieder ausrotten, darum geht es eigentlich nicht, sagt Gabi Tarnbichler. Die Landwirtin ist die ehrenamtliche Wolfsbeauftragte des BBV.
Wir haben ja Wölfe in Bayern da. wir werden auch den Wolf nicht ausrotten oder sonst irgendwas. Also das wird uns ja immer wieder unterstellt, dass wir den Wolf ausrotten wollen. Stimmt so nicht. Wir wollen bloß ein Miteinander mit den Bauern und dem Wildtier haben in Bayern. Und dazu brauchen wir auch Problemwolfentnahmen und wir brauchen auch ein Bestandsmanagement.
Aber warum denn nicht einfach Herdenschutzmaßnahmen nutzen? Also Maßnahmen, damit der Wolf die Herde nicht oder viel schwieriger attackieren kann. Das wären beispielsweise mobile Elektrozäune und elektrifizierte Festzäune, mobile Ställe für Schafe und Ziegen oder auch Herdenschutzhunde inklusive Zubehör. Also konkret Maßnahmen, durch die der Wolf Schmerz erfährt und abgeschreckt wird oder durch die ihm so ein Angriff zu schwierig und mühsam wird. Der Freistaat hat hierzu extra Förderung. Also diese mobilen Elektrozäune, elektrifizierten Festzäune oder mobilen Ställe werden bis zu 100% gefördert. Je Hund werden bis zu 3.000 Euro übernommen. Wo der Staat nicht hilft, sind Ersatzinvestitionen, Reparatur- und Unterhaltsmaßnahmen sowie laufende Kosten der Haltung von Herdenschutzhunden, einschließlich Futter- und Tierarztkosten sowie Kosten für Versicherungen. Was auch hilft, sind die klassischen Hirten. Allein die Anwesenheit eines Menschen verschreckt die Wölfe. Durch solche Herdenschutzmaßnahmen ließe sich der Wolf gut abhalten. Gabi Tarnbichler sagt,
wenn Schutz möglich ist, dann muss auch wolfsabweisend gezäunt werden. Das heißt aber nicht, dass ein Wolf nicht diesen Grundschutz überspringen kann oder überwinden kann. Und es, ja, erst wenn das der Wolf getan hat in einem schutzbaren Gebiet, dann kriegt man sowieso eine Wolfsentnahme, wenn mehrmals der Wolf einen Zaun, also Herdenschutzmaßnahmen, überwunden hat. Dann kann man überhaupt zu meinem Problemwolfentnahme beantragen.
Nach der Bayerischen Wolfsverordnung gibt es dabei zumutbar schützbare und nicht zumutbar schützbare Weidegebiete. Um welche Gebiete es sich da genau handelt, das kann man auf der Internetseite des Bayerischen Landesamtes für Umwelt einsehen. Grob ziehen sich die von Garmisch-Partenkirchen rüber nach Oberaudorf bis nach Berchtesgaden.
Nicht zäunbaren Gebieten, da ist es halt dann, wie zum Beispiel die Almgebiete, wo es gar nicht möglich ist, einen geschlossenen Zaun zu machen oder fünflitzig zu zäunen, weil das einfach die Gegebenheiten nicht hergeben. Wie bei uns auf einem Gebiet, wenn da 10 Wanderwege durchgehen, kann man nicht Herdenschutzhunde einsetzen. Das geht halt einmal nicht. Entweder dann zäunen wir alle Wanderer aus, aber dann geht halt auch keiner mehr da am Berg. Das ist einmal definitiv so, weil das einfach bei uns durch alle Weidegebiete kreuz und quer die Wege durchgehen und man konnte ja nicht alle auszäunen, das geht halt einfach nicht. Dann geht halt auch kein Wanderer mehr durch.
Tötet, verletzt oder gefährdet ein Wolf nachweislich dann ein Nutztier in einem nicht zumutbar schützbaren Weidegebiet, kommt eine Entnahme bzw. Tötung in Betracht. Aber es geht noch um mehr.
Sprich Herdenschutz einführen, Herdenschutzzäune, in einigen, eher wenigen Fällen auch Herdenschutzhunde oder eben auch eine Behirtung. All diese Sachen machen viel bis sehr viel Zusatzarbeit und sind auch in Abhängigkeit von den Strukturen des einzelnen Betriebs auch gar nicht immer durchführbar. Also da kommt sehr viel auf die Weidetierhalter zu.
Sagt Uwe Friedel vom Bund Naturschutz und zeigt Verständnis für die Sorge der BäuerInnen.
Also 90% der gerissenen Tiere sind eben Schafe in Deutschland. Dass es da oftmals sehr kleine Herden gibt, viele Hobbyhalter oder Nebenerwerbsleute mit sehr kleinen Herden, die auch die Tiere sehr gut kennen, eine sehr enge emotionale Bindung haben. Plus dann, wenn der Wolf reißt, sind es oftmals eben auch mehrere Tiere, im Schnitt 4 Schafe pro Wolfsriss. Es kann aber auch deutlich mehr sein und das ist natürlich dann einfach auch das Bild, das sich dann bietet, dass die Weidetierhalter belastet. Also da geht es nicht nur um den wirtschaftlichen Schaden, das ist ganz wichtig, das zu sehen und nicht mit so einem Argument, ihr kriegt doch Geld dafür, das Ganze abzuwiegeln.
Für den Artenschutzreferenten hört es hier aber nicht auf. Das Problem mit dem Wolf sitzt tiefer.
Und das ist halt dieses Gefühl, da kommt schon wieder was von außen. Die Bevölkerung, die Allgemeinbevölkerung, die kein Verständnis hat für die Landwirtschaft, würde das da nicht sehen. Und darum ist das Ganze nicht nur das Wolf selber das Problem, sondern auch, dass der Wolf so ein Stück weit auch als Symbol genommen wird für den Naturschutz, die Stadtbevölkerung, wie auch immer, die hier sozusagen der Landwirtschaft, im Speziellen der Weidetierhaltung, hier nochmal zusätzliche Sachen zumuten, ohne da Rücksicht zu nehmen.
Mit der Bayerischen Wolfsverordnung sollen Problemtiere ab sofort schneller geschossen werden. Über den Abschuss entscheiden soll jetzt das Landesamt vor Ort. Eine DNA-Analyse zuvor, wie bisher, braucht es dafür nicht mehr. Aber lässt sich so überhaupt entscheiden, welcher Wolf abgeschossen werden kann oder soll? oder erschießt man am Ende einfach irgendwelche Tiere? Die Professorin Ilse Storch sagt,
das spielt auch wieder dieser Zeitfaktor mit, weil so eine DNA-Analyse, die werden alle zentral gemacht in Deutschland, das macht ein und dasselbe Labor und das kann dauern. Also da haben sie nicht morgen oder übermorgen ein Ergebnis, sondern das kann 4, 6 Wochen oder was dauern und so lange passiert halt dann da nicht, solange man auf die DNA-Analyse gehofft hat oder gewartet hat. Und das ist jetzt sehr viel schneller geworden, eben, also die Landkreise können jetzt einmal lokal entscheiden und können sehr viel schneller entscheiden. Das ist sicherlich vom Management her und in Bezug auf die Stimmung in der Bevölkerung ein Vorteil. Ob der richtige Wolf aus dem richtigen Rudel getroffen worden ist, ist eine andere Frage.
Das findet man dann erst nach Abschuss heraus, denn die DNA-Analyse wird auch jetzt noch gemacht. Der Unterschied ist, dass mit der Bayerischen Wolfsverordnung nicht mehr erst die DNA-Analyse abgewartet werden muss, ehe der Wolf dann zum Abschuss freigegeben wird. Bisher ging man so vor, damit JägerInnen die unter Artenschutz stehenden Tiere nicht wahllos abschießen. Heißt, es kann jetzt also auch sein, dass der falsche Wolf abgeschossen wurde.
Nur wenn das, und davon ist auszugehen, also entweder es ist ein durchwandernder Einzelwolf, dann ist da eh nur einer unterwegs wahrscheinlich und dann war es mit hoher Wahrscheinlichkeit der. Und wenn es ein etabliertes Rudel gibt, dann ist durchaus auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass andere Rudelmitglieder ein ähnliches Verhalten sich angeeignet haben. Also die sind nicht vollkommen unabhängig in ihrem Jagdverhalten und in ihrem Verhalten Menschen gegenüber.
Der Abschuss der Wölfe soll aber keine Herdenschutzmaßnahme im engeren Sinne sein. Denn schlussendlich ändert die Menge an Wölfen nicht viel an der Menge der Übergriffe, sagt Uwe Friedl.
Solange man sagt, ich habe Wölfe, dann ist die Anzahl der Wölfe nicht so sehr ausschlaggebend für die Anzahl der Risse, sondern dann ist ausschlaggebend die Anzahl der ungeschützten Weidetiere, die dann dafür sorgt, wie viele Gesamtrisse es gibt. Das gilt nicht mehr, wenn Wölfe gelernt haben, Herdenschutz zu überwinden. Und dann kann man mit Abschüssen sehr gut dagegen arbeiten. Das sind spezialisierte Wölfe, die sich anders nicht mehr abwehren lassen. Aber sozusagen für die Grundannahme weniger Wölfe bedeutet weniger Risse, gibt es einfach keinen Beleg. Und das ist so bedauerlich in der Diskussion, dass das einfach nicht zur Kenntnis genommen wird. Wir können sehr gerne über Bejagung diskutieren, aber dann muss wirklich die Frage lauten, bringt es überhaupt was? Und falls ja, wie müsste man denn bejagen, zu welcher Jahreszeit, welche Tiere, an welchen Orten und so weiter, um da vielleicht irgendetwas erreichen zu können?
Wenn man gar keinen Riss mehr wolle, dann müsse man den Wolf schon ausrotten, sagt Friedl. Das Thema ist also deutlich komplexer, als man denkt. Und was sich so ganz deutlich zeigt:
dort, wo der Herdenschutz sehr gründlich umgesetzt wird, gehen einfach die Risse zurück.
Den größten Schaden haben dabei immer Ziegen- und SchafshalterInnen, da Schafe und Ziegen relativ klein und einfach zu erbeuten sind und bei vielen Rassen das Fluchtverhalten abgemildert wurde. Da kommt es schon oft mal zu Übergriffen auf Schaf- und Ziegenherden und dann eben auch häufig zu Mehrfachtötungen. Das aber vor allem dann, wenn sich die HalterInnen noch nicht auf die Anwesenheit eines Wolfes oder Rudels eingestellt haben. Meistens gehen die Schäden in diesem Gebiet nach 1, 2 Jahren zurück, wenn diese Tierhalter gelernt haben, mit der Anwesenheit von Wölfen umzugehen, schreibt der DBBW. Anhand ihrer Schadensstatistiken lässt sich deutlich ablesen, dass die Übergriffe und Risse mit den Jahren deutschlandweit immer weiter zugenommen haben. 2022 wurden in Deutschland pro Wolfsübergriffe fast 4 Tiere getötet. Für Bayern zeigt sich 2022, dass knapp 85% der gerissenen oder auch durch den Wolf verletzten Tiere Schafe waren. Insgesamt 66 Tiere. Storch?
Und da ist natürlich dann auch die Frage, wie weit ein gesamtgesellschaftlich gewollter Prozess, nämlich der Rückkehr einer bedrohten Art, was nach EU-Recht runter über deutsches Naturschutzrecht und sowas muss man ja oder sollte man ja so sehen, gesellschaftlich entschieden ist, wie das aufzuwägen oder wie das steht, zu sehen ist im Vergleich zu einer Hobbytierhaltung. Also ist es gerechtfertigt, dass, weil ich meine Hobbyschafe haben möchte, ich die Forderung stelle, nee, Wölfe möchte ich nicht. Weil wenn ich andere Tiere habe, wenn mir der Dachs den Garten umgräbt oder die Stare den Kirschbaum abräumen, dann nehme ich das auch irgendwie oder muss das hinnehmen als was dazugehört. Aber kann da niemanden regresspflichtig machen und kann auch nicht die Forderung stellen, nein, die Stare gehören ausgerottet.
Vergessen darf man dabei aber auch nicht, dass die meisten Risse Wildtiere sind und keine Weidetiere. Trotzdem, bei Weidetieren sind 85% der angegriffenen Tiere Schafe. Die Tiere ernähren sich aber hauptsächlich von Wild und da auch nicht übermäßig viel, erklärt Uwe Friedl vom Bund Naturschutz.
Reh ist ein Reh pro erwachsener Wolf pro Woche. Vielleicht auch nochmal eine ganz spannende Zahl, wenn man sich das dann mal hochrechnet. Wie viel frisst dann ein Rudel, das in der Regel 200 Quadratkilometer Territorium hat und das vergleicht mit dem, was die Jäger schießen, die haben bestimmte Abschussquoten, dann bekommt man raus, dass die Jäger bereits jetzt ein Vielfaches schießen müssen, wie was Wölfe überhaupt fressen könnten auf derselben Fläche. Und von dem her, das ist schon ein Zeichen dafür, wie stark unsere Landschaft eben auch durch die hohe Schalenwilddichte beeinflusst ist.
Überlegen muss man sich jetzt auch bei der ganzen Diskussion, was ist denn wirklich ein Problemwolf? Per Definition ist es ein Tier, das sich mit dem Menschen stark ohne Scheu annähert und vor allem Haustiere und Nutztiere reißt. Storch zeigt aber, dass das, was wir aktuell als Problemwolf wahrnehmen, eben nur eine Definition ist, die wir jetzt anhand unseres Wissensstandes und vor allem unserer eigenen Einstellung zum Tier haben.
Das ist ja was wir definieren. Ja, und womit Sie ein Problem haben, hat vielleicht Ihr Kollege oder habe ich vielleicht noch keins und umgekehrt, egal um welches Thema es sich handelt.
Außerdem darf hier nicht vergessen werden, dass nicht jeder Wolf wahllos Nutztiere reißt oder gar auf Menschen losgeht.
Also grundsätzlich ist kein Tier vom Grundsatz oder vom Prinzip her aggressiv.
Erzählt uns Storch.
Wölfe sind sehr, sehr anpassungsfähig und sehr lernfähig. Das heißt, wenn die Erfahrung machen, da wo Menschen sind, gibt es was zu fressen. Und wenn ich mich dahin traue, passiert mir auch nichts, dann wird er das wieder machen. Das ist ganz normales Wolfsverhalten und ganz fatal wirken sich natürlich in dem Zusammenhang Anfütterungen aus, die es immer mal wieder gegeben hat. Also da gab es ja in Niedersachsen so einen Fall, dass die Soldaten auf dem Truppenübungsplatz da Wolfswelpen gefüttert haben. Und die lernen das dann und diese Wolfswelpen haben dann, als sie selbstständig oder so halbwüchsige waren, sind diesen dann betteln Spaziergängern nachgegangen und haben halt genau dieses Verhalten, was sie da bei den Soldaten gelernt haben, dann da entsprechend angewendet. Das hat nichts mit Aggression zu tun, sondern das sind teilweise eben angefütterte Tiere oder eben auch so neugierige, unerfahrene Jungwölfe, die da einfach noch nicht so genau wissen, was ist denn das jetzt da, der Spaziergänger oder guck mal den mal an oder so.
Storch sagt aber auch, sobald man sich bemerkbar macht, auf das Tier zugeht, dabei vielleicht auch noch klatscht, sollte es normalerweise weglaufen. Trotzdem gilt, zeigen Wölfe so ein Verhalten, wird es problematisch.
Wenn so ein angefütterter, zahmer, dummer Jungwolf halt mal einem Spaziergänger mit einem kleinen Kind hinterhergeht und das Kind dahin tapst, dann kann das natürlich schon mal sein, dass der auch gebissen wird. Also nicht im Zusammenhang mit Beute machen, dass der Wolf den als Beute betrachtet, sondern einfach aus diesem Verhalten heraus. Ne? Also das bleibt ein Wildtier und ist kein Hund, der entsprechend an Menschen ganz anders angepasst ist, als Wölfe das sind. Und eben solche Situationen versucht der Gesetzgeber da durch diese Definition von Problemwolf und diese ganzen Zusammenhänge oder Situationen, unter denen man dann sagt, okay, ein solcher Wolf, der ein solches Verhalten gezeigt hat oder ein solches Verhalten sich angewohnt hat, den wollen wir lieber präventiv rausnehmen aus der Population.
Die Situationen, in denen der Wolf nun abgeschossen werden darf, hat das Bayerische Kabinett in seiner Wolfsverordnung sehr genau festgelegt. Zum Beispiel, wenn er unprovoziert aggressiv auf Menschen reagiert, sich Menschen trotz Vertreibungsversuchen annähert oder gegenüber Menschen mit Hunden ein aggressives Verhalten aufzeigt. Grund für einen möglichen Abschuss kann es aber auch sein, dass sich der Wolf mehrfach Menschen außerhalb von Fahrzeugen auf bis zu unter 30 Metern nähert. Mehrfach Annäherungen von Menschen auf unter 30 Metern toleriert oder beispielsweise, dass das Tier über mehrere Tage in einem Umkreis von weniger als 200 Metern von geschlossenen Ortschaften oder von dem Menschen genutzten Gebäuden oder Stallungen gesehen wird.
So ein Wolf, der bewegt sich ja überwiegend in der Dämmerung und nachts. Und wenn da Ruhe ist im Dorf und am Dorfrand, warum soll der da nicht durchlaufen? Das zielt eher dahin in der Verordnung, dass man halt vermeiden möchte, dass Wölfe, die sich eben angewöhnt haben, am Dorfrand nach Hühner- oder Kaninchenstellen zu schauen, dass man da eben eine Handhabe hat, falls die Situation lokal als heikel eingeschätzt wird. Natürlich ist sowas immer eine politische Entscheidung. Also das ist nie, oder der fachliche Rahmen, der spielt sicherlich mit eine Rolle, dass die Wolfsberater oder örtlichen oder auch bayernweiten Wolfsexperten da ein Wörtchen mitreden. Aber die Naturschutzbehörde am Landratsamt kann eben da selber entscheiden, wie sie das einschätzen. Und da wird sicherlich auch die soziale Dimension, das heißt einfach die, wie weit denn das brennt in der Bevölkerung, dem Thema mit eine Rolle spielen. Also ein Wolf, der sich da nach dem von Ihnen genannten Beispiel mit den 200 Metern Abstand hat mehrfach sehen lassen, wenn das keinen wirklich aufregt oder die Besucher, die Bewohner das vielleicht auch sogar toll finden, dann wird der Landrat keinen Grund haben zu sagen, ja, der muss abgeschossen werden.
Und im zweiten Paragraphen der Bayerischen Wolfsverordnung steht darüber hinaus geschrieben, dass der Wolf geschossen werden dürfe, Zitat, zur Abwendung ernsterer landwirtschaftlicher oder sonstiger ernsterer wirtschaftlicher Schäden. Das zielt konkret auf die Alm- und Weidewirtschaft in den Bergen ab. Dort können Wölfe nun geschossen werden, wenn sie in nicht schützbaren Weidegebieten ein einziges Nutztier töten. Was der Bauernverband begrüßt, sieht der Bund Naturschutz insgesamt kritisch und klagt gegen die Bayerische Wolfsverordnung.
Weil sie einerseits fachlichen absoluten Unsinn enthält, zum Beispiel, dass ein Wolf, der bis auf 200 Meter an ein vom Menschen genutztes Gebäude eine Gefahr für den Menschen darstelle, das ist einfach gelogen. Und kann einfach so nicht stehen bleiben. Das ist 10.000-fach widerlegt. Mittlerweile dafür gibt es einfach keinen Grund. Das ist der eine Punkt und aus unserer Sicht der schwerwiegendste tatsächlich, weil hier einfach mit Unwahrheiten eine Verordnung erarbeitet wurde.
Aber das ist nicht der einzige Punkt, den Uwe Friedl vom Bund Naturschutz gegen die Wolfsverordnung anbringt.
Und das zweite ist, dass ja auch Kriterien festgelegt wurden für sogenannte Gebiete, in denen der Herdenschutz nicht zumutbar ist. Diese Gebiete gibt es tatsächlich aus unserer Sicht und das muss berücksichtigt werden bei Abschussbescheiden. Allerdings ist hier die Schwelle, die gesetzt wurde für die angebliche Nichtzumutbarkeit, so niedrig gesetzt, dass es unserer Meinung nach einfach nicht der Realität entspricht. Vielleicht ein kurzes Beispiel dazu. Wir kennen den Fall des Traunsteiner Wolfes, der Anfang letzten Jahres zum Abschuss freigegeben wurde. Und eins dieser Weideflächen, wo der Wolf gerissen hatte, ist laut Bayerischer Wolfsverordnung, da wurde eine Karte gemacht, angeblich ein Feldstück, wo nicht grabbar ist, wo deswegen kein Zaun errichtet werden kann. In der Realität steht dort aber bereits ein Zaun mit Eichenspaltpfählen, also auch ein relativ massives Konstrukt. Und da sieht man schon, dass hier an den Kriterien gefeilt wurde und gemacht wurde, um dann möglichst viel Flächen reinzubringen. Aus unserer Sicht zu viele Flächen. Deswegen ist es da, dass wir dagegen klagen, wobei wir, wie gesagt, anerkennen und auch wissen, dass der Herdenschutz, der in ebenen Gelände möglich ist, auf den Eimen und Alpen entweder deutlich schwieriger ist oder auch nicht machbar. Da muss man sich dann die einzelnen Flächen anschauen.
Die große Frage bleibt also, wie soll es funktionieren, dass Wolf und Mensch zusammenleben?
Aber das ist alles mittlerweile ein oder immer noch ein ganz großes Lernfeld, sage ich immer, quer durch Europa, wo man auch verschiedenste Ansätze ausprobieren muss. Und da gibt es sicherlich kein Patentrezept, auch weil die Rahmenbedingungen, die naturräumlichen Bedingungen überall anders sind. Also ob man jetzt im Gebirge unterwegs ist oder irgendwo am Deich in Niedersachsen oder im Flachland in der Lausitz. Das sind immer ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen mit unterschiedlichen Tierhaltungsformen. Und da muss man ausprobieren, welche Maßnahmen funktionieren. Und zum Beispiel oben in Nordostdeutschland funktioniert es bei den großen professionellen Herden und Schafhirten mit den Herdenschutzhunden sehr, sehr gut. Im Gebirge aber gibt es da einiges an Problemen, weil die unter Umständen nicht nur gegen Wölfe aggressiv sind, sondern dann eben auch gegen freilaufende Hunde von Spaziergängern. Also das sind alles so Dinge, wo man ausprobieren muss, was wo am besten funktioniert und was wo als tragbar erachtet wird.
Beide Seiten, die Umweltschützer und die Landwirte, wollen eigentlich ja nur Tiere schützen. Vielleicht stellt sich da auch mal eine andere Frage. Wie geht der Mensch damit um, wenn die Natur wieder zurückkommt? Wie können wir Umweltschutz betreiben und gegen den Klimawandel kämpfen, wenn wir auch wieder dagegen kämpfen? Wenn mehr Wölfe in Bayern sind, müssen wir wissen, wie man mit denen umgehen kann. Niemand will die Wildtiere ausrotten. Niemand will, dass die Existenzen von Nutztierhaltern auf dem Spiel stehen. Eigentlich doch ein ganz guter Anfang für einen Kompromiss. Damit sind wir auch am Ende dieser Fußnotenfolge. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Maximilian Sacher. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne und bewertet diesen Podcast. Alle weiteren Details zu der Folge findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.
Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.